So, liebe Familienforscher, liebe Heimatforscher, liebe Freunde unserer kostenfreien Veranstaltungsreihe Webgenealogie im sächsischen Gemeinschaftsprojekt Webmeeting. Ich freue mich, dass Sie alle so pünktlich zu uns gefunden haben. Wie gesagt, wir haben schon im Vorfeld bemerkt, dass wir mit dem heutigen Thema auf ein gewisses Interesse bei Ihnen stoßen. Wir haben also über 60 Anmeldungen zum Seminar. Momentan haben wir 41 Teilnehmer, die es schon zu uns gefunden haben. Ich denke, die anderen werden den Zugangslink in den nächsten Minuten auch noch finden. Ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass Sie auch an der 11., inzwischen 11. Auflage unseres Webmeetings teilhaben. Ganz einfach, wir starten wieder mit ein paar technischen Hinweisen für diejenigen unter Ihnen, die neu zu uns hinzugestoßen sind, die wir heute das erste Mal begrüßen können. Sie wissen, Gäste haben wir immer wieder gern in dieser Reihe. Ich stelle auch immer wieder fest, dass die Durchschnittsbesucheranzahl wächst und gedeiht. Sie dürfen natürlich, liebe Familien- und Heimatforscher, liebe Freunde, auch immer wieder gerne unsere Einladung an Ihren Forscherkreis weiterleiten, um diese auf diese kostenfreie sächsische Reihe aufmerksam zu machen. Sie merken selber, es ist technisch einfach. Sie erhalten eine E-Mail mit einem Link, den klicken Sie an und schon sind Sie, obwohl Sie gemütlich zu Hause vor Ihrem PC sitzen oder vielleicht im Restaurant vor dem iPad oder was weiß ich, mit dem iPhone oder wo auch immer, sind Sie in einem Seminar, wo Sie Wissen zu sächsischen, genealogischen oder heimatgeschichtlichen Themen vermittelt bekommen. Unser heutiges Hauptthema lautet Bestände und Forschungsmöglichkeiten in der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek Dresden, also der SLÜB. Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, den Referenten für Geschichte an der SLÜB, Herrn Dr. Konstantin Herrmann, für den heutigen Vortrag zu gewinnen. Lieber Konstantin, ich danke dir schon mal im Voraus ganz herzlich für die Zeit, die du dir für uns nimmst. Und werde dich dann später noch ein bisschen genauer vorstellen. Nach dem Vortrag haben Sie wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen an den Referenten des heutigen Abends. Wir haben noch ein paar Terminhinweise für Sie für die nächsten Veranstaltungen. Wir werden das Ganze zusammenfassen. Sie wissen, liebe Freunde unserer Veranstaltungsreihe, dass Sie alles zu unserem Webmeeting im Internet auf der Seite webmeeting.webgenealogie.de finden. Kurzer Hinweis von mir, der Mitschnitt des letzten Webmeetings von Ende Januar und der des heutigen Abends werden dann morgen auf unseren Seiten zur Verfügung stehen. Dort finden Sie aber auch Benutzerhinweise, Aufzeichnungen von früheren Veranstaltungen. Wie gesagt, wir haben jetzt heute das 11. Webmeeting. Dazu kommen noch 3 Sonderwebmeetings. Da ist also eine ganze Menge an Informationen in den letzten Jahren schon zusammengekommen. Einige technische Hinweise. Grundsätzlich hören Sie uns als Referenten, können aber selbst nicht sprechen. Das heißt, wenn Sie mit uns sprachlich Kontakt aufnehmen wollen und Ihr Rechner verfügt über Mikrofon oder Sie haben Headset, dann geben Sie uns bitte über den entsprechenden Unterpunkt einen Hinweis und Sie können dann mit uns sprachlich in Verbindung treten. Ansonsten nutzen Sie bitte immer im Panel die Möglichkeit, da Fragen zu stellen. Falls Sie uns nicht richtig verstehen, Akustikprobleme bitte im Bereich Audio selber klären. Wo ist denn jetzt mein Seminar hin? Ah, hier, gut. So, Sie waren mir jetzt kurz entschwunden. Ich musste Sie erstmal kurz auf den Bildschirm zurückholen. Ich bitte um Entschuldigung, aber wir sind sofort wieder im Programm drin. So, wenn Sie größere Akustikprobleme haben, dann bitte am eigenen Rechner in den Soundeinstellungen das regulieren. Falls sie aus irgendwelchen Gründen, technische Gründe, Übertragungsgründe, dass vielleicht schon eine vorfristige Schneeflocke vom künftigen Wintereinbruch sich auf die Leitung des heutigen Abends legt, bitte ganz einfach den Link, den Sie mit der E-Mail bekommen haben, wieder anklicken und neu ins Seminar zurückkehren. Fragen können Sie, wie gesagt, im Control-Panel über den Menüpunkt Fragen stellen. Ich leite diese dann an den Referenten weiter. Ich werde also den heutigen Abend moderieren. Und falls Sie sich genauer damit beschäftigen wollen, hier der Link nochmal, wo Sie Informationen über die Software finden. Grundsätzlich ist es ja so für diejenigen unter Ihnen, die schon das ein oder andere Mal an unseren Veranstaltungen teilgenommen haben. Wir zeichnen das heutige Meeting auf. Sie können das dann also im Internet sich nochmal anschauen oder auch auf Ihren eigenen Rechner herunterladen. Das heißt, das Seminar wird im Windows Media Player Format seit neuestem aufgezeichnet, sodass es also auch keine Kompatibilitätsprobleme mehr geben sollte wie früher, sodass Sie also ganz einfach das für Ihre Zwecke dann auch im Nachgang nutzen können. Ja, kommen wir zum heutigen Hauptthema: Bestände und Forschungsmöglichkeiten in der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek Dresden, abgekürzt SLUB. Wie gesagt, wir konnten den Referenten Geschichte am dortigen Haus, Herrn Dr. Konstantin Herrmann, für den heutigen Abend als Referenten gewinnen. Dr. Herrmann ist neben seiner Tätigkeit für die Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek unter anderem Vorstandsmitglied im Sächsischen Landesverein für Heimatschutz. Er ist Vorsitzender des Vereins für Sächsische Geschichte, also ein vielbeschäftigter Mann, der sehr gut sich in den Themen der Familien- und Heimatforschung auskennt, sodass wir sicherlich einen interessanten Abend mit Ihnen gemeinsam haben werden. Sie wissen, dass wir ungefähr immer eine Stunde für das Referat einplanen und dann nochmal eine viertelhalbe Stunde für Fragen. Ja, das als Vorrede von meiner Seite aus. Konstantin, bist du startklar?
Ich bin startklar.
Gut, dann schalte ich jetzt auf deinen Rechner ganz einfach um. So. Ich sehe deine Startfolie und sage ganz einfach, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, und wir freuen uns jetzt, inzwischen sind wir bei 46 Teilnehmern, wir freuen uns jetzt auf deinen Vortrag.
Vielen Dank. Ja, vielen Dank, liebe René, für die freundliche Einführung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Familienforscherinnen und Familienforscher, ich wurde schon vorgestellt als Fachreferent für Geschichte. Ich bin also nicht nur Fachreferent für Geschichte, sondern habe mich auch schon seit vielen Jahren mit der Familiengeschichte beschäftigt, bin also selber Forscher und kann also daher das auch alles einschätzen, was hier Bestände und Suchmöglichkeiten betrifft. Meine Hauptforschungsgebiete sind neben Sachsen vor allem die Niederlausitz, Ostpreußen und Hessen. Und ich freue mich also sehr, dass ich Ihnen heute das Thema vorstellen kann. Ich möchte gleich voranschicken, dass also alle genealogischen Anfragen, die hier dienstlich bei mir in der SLUB eintreffen, immer bei mir auf offene Ohren stoßen, und möchte also ganz herzlich bitten, wenn Sie Fragen haben, also nicht nur heute Abend, sondern generell immer gerne an mich. Die Kontaktdaten kommen dann zum Schluss des Vortrags. Der heutige Vortrag Genealogie, Literatur, Quellen und Forschungsmöglichkeiten an der SLUB Dresden bietet einen allgemeinen Überblick über alle Möglichkeiten, die Sie hier haben, über Bestände, die wir in der Landesbibliothek hier besitzen. Er kann natürlich naturgemäß nur eine Einführung sein. Spezielle Fragen nach speziellen Familien oder nach Orten muss man natürlich direkt klären. Das kann man hier im Rahmen eines solchen Vortrages nicht leisten, das ist völlig klar. Der Vortrag wird ungefähr eine Dreiviertel bis eine Stunde dauern, und ich denke, ich bin da auch im Maß der Zeit. Ich habe mir den Vortrag so vorgestellt, ich würde kurz, ganz kurz Allgemeines zur SLUB sagen. Den meisten wird sie ja bekannt sein, entweder durchs Internet oder durch die Medien oder selber vor allem durch Besuche unserer Bibliothek. Dann möchte ich etwas zu sagen zur Literatur der Genealogie, die wir hier besitzen, zu digitalen Angeboten und zum wichtigen Thema der Handschriften, die ja ganz anders zu recherchieren und zu finden sind als die Literatur und dann noch etwas Sonstiges quasi als Begleitung zur Genealogie und dazu dann später mehr. Die Sächsische Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek, wie der offizielle Name ist, ist zuerst Sächsische Landesbibliothek, also für Nutzer aus Sachsen allgemein. Wir bekommen das sächsische Pflichtexemplar, das heißt von sächsischen Verlagen immer ein Exemplar als Beleg, sodass wir also einen guten Bestand über die sächsische Verlagsproduktion überhaupt haben in Vergangenheit und Gegenwart. Wir sammeln vollständig Saxonica, also alles, was über Sachsen und seine Teile, über Regionen, Orte, über Personen, unabhängig, ob das jetzt Geschichte, Naturkunde oder sonstiges ist. Und wir führen die sächsische Bibliografie, die alle Titel, sowohl Bücher, also Monographien oder Zeitschriftenartikel über Sachsen nachweist und verzeichnet. Wir sind die Staatsbibliothek für Sachsen, das heißt, wir haben also Leitungs- und Koordinierungsaufgaben innerhalb des sächsischen wissenschaftlichen Bibliothekswesens. Und last but not least, wie man so schön sagt, sind wir eben auch die Universitätsbibliothek Dresden und erfüllen damit die Funktion einer Universitätsbibliothek für die Technische Universität Dresden. Das ist das Aufgabenspektrum unserer Bibliothek, die 1556 entstanden ist, durch Kurfürst August, also 450 Jahre alt ist. Dementsprechend reich ist auch unser Bestand, trotz aller Verluste. Dazu komme ich später nochmal ganz kurz. Es war eine kurfürstliche Bibliothek zum Gebrauch. Es war also im Unterschied zu anderen Hofbibliotheken eine wirkliche Gebrauchsbibliothek für den Hofstaat, aber auch schon im 17. Jahrhundert für normale Dresdner Bürger. Ausleihquittungen bestätigen das. Seit 1788 ist die königliche öffentliche Bibliothek, das heißt, sie öffnete sich weiteren Benutzergruppen. Im 19. Jahrhundert wurden dann die Sondersammlungen angelegt, darunter auch die Handschriftensammlung und die Kartensammlung. Den Namen, den Sie heute als ersten Teil in dem langen Namen SLUB trägt, Sächsische Landesbibliothek, wurde ihr 1918 verliehen, nachdem die Monarchie abgeschafft war. Und 1945 hatte die Landesbibliothek 1 Million Bände im Bestand, davon ist allerdings die Hälfte ungefähr weggekommen, einmal durch Kriegsschäden, aber vor allem durch die sogenannten Verlagerungen, das heißt die berühmten Trophäenkommissionen der Sowjetarmee, die hier also die Bände mit nach Russland bzw. damals Sowjetunion genommen haben. 1996 fand dann die Fusion mit der Bibliothek der TU Dresden statt. Kurz zum Bestand. Der Bestand in der Bibliothek war vor 1927 systematisch aufgestellt, das heißt nach Bestandsgruppen. Und auch der Katalog war systematisch. Der Bestand Genealogie, den wir heute haben, vor 1945 kam dazu Literatur aus allen Teilen Deutschlands. Der Etat für das Fach Geschichte war 1914 noch 50% des Gesamtetats. Das heißt, es war also vor allem eine historische Sammlung, eine historische Literatur, die aufgebaut wurde. Also die Geschichte war prägend und dementsprechend ist auch der Bestand vor 1914, was Geschichte und Genealogie betraf, sehr gut, bis auf die Auslagerung. Zwischen 1945 und 1990 in der Zeit der deutschen Teilung und in der Schwierigkeit, den die Familienforschung in der DDR hatte, gab es vor allem Schenkungen aus Westdeutschland, die den Bestand zur Genealogie bereicherten. Und wir haben auch Teile der Bücherei des Rolandsverein Dresden übernommen. Nach 1990 liegt der Schwerpunkt in der Bestandsbildung zur Genealogie vor allem auf Sachsen und Mitteldeutschland. Zum Teil auch noch Schlesien als benachbarte Region. Einen Gesamtbestand festzustellen oder festzulegen, zu nennen zur Genealogie ist schwer möglich. Es sind mehrere tausend Bände plus minus, also eine genaue Zahl können wir dazu gar nicht sagen. Wir können aber sagen, dass bis 1900 im systematischen Katalog unter dem Begriff Heraldika, unter der Bestandsgruppe Heraldika, über 2000 Titel verzeichnet waren. Heraldika umfasst auch viele Wappenbücher und Genealogie, auch die sogenannten Gothas. Und Sie sehen es an dem rot gekennzeichneten von den 2060 Titeln, die vor 1900 erschienen sind und in dem Bestand Heraldica vorhanden waren, sind also 794 verlagert. Das heißt, sie befinden sich heute im Wesentlichen in Russland und sind also da nicht zugänglich für uns, sodass wir also sagen können, die knappe Hälfte des Bestandes steht also heute nicht mehr zur Verfügung. Zu den anderen historischen Hilfswissenschaften sehen Sie die Zahlen, die brauche ich jetzt nicht alle vorzulesen. Chronologia, Graphica, Inscriptiones und Numismatica und die deutsche Ortsgeschichte. Sie sehen an den Titelzahlen, welch reicher Bestand das ist, gerade zur Numismatik auch oder zur deutschen Ortsgeschichte. Und Sie sehen aber eben auch unsere Verluste, gerade bei Chronologia oder Inscriptiones, wo also der gesamte Bestand verlagert worden ist und heute nicht mehr zur Verfügung steht. Hier ist also ein Blick ins Magazin, beziehungsweise auf ein Regal der Bestandsgruppe Heraldica. Sie sehen auch links die großen Lücken, Heraldica 178 und dann schließt sich kurz darauf Heraldica 501 an. Das sind also die erwähnten Bestandslücken, die wir haben. Und natürlich bedeutet das auch für uns heute in dem Bestand empfindliche Lücken zu besitzen, die wir also bisher noch nicht schließen konnten. Hier nochmal eine kurze Aufgliederung inklusive der Verluste. 16., 17., 18. und 19. Jahrhundert besonders stark. 17. Jahrhundert, danach das 19. Jahrhundert. Die Verlagerungen beziehen sich vor allem auf die Zeit 16. bis 18. Jahrhundert. Das 19. Jahrhundert ist relativ unbeschadet über uns gekommen, aber das liegt natürlich in der Natur der Sache, dass die Trophäenkommission natürlich die alten, wertvolleren Drucke mitgenommen hat und nicht die neueren Drucke. Rechts, also ein typisches Buch aus unserem Bestand, Bibliotheca Genealogica. Das ist ein Verzeichnis aller alten und neuen genealogischen Bücher, also eine genealogische Bibliografie. Und hier ein nächstes, also der Geschlechts- und Wappenkalender auf das Jahr 1738, links mit der Allegorie auf die Genealogie, auf die Geschichte und auf die Heraldik. Wenn Sie sich als Forscher intensiver damit beschäftigen, was hatten wir alles im Bestand Heraldika, können Sie bei Google eingeben, SLUB IPAC, so wie es dort auch geschrieben steht, und dann kommen Sie auf den systematischen Standortkatalog, der bis 1927 geführt wurde. Sie können dort Heraldika eingeben und dann bekommen Sie also alle Zettelkarten, die wir bis 1927 geführt haben, mit dem gesamten Heraldika-Bestand. Wie gesagt, das ist etwas für Liebhaber und Spezialisten. Sie sehen, in der Mitte groß ist immer der Verfasser bzw. der Titel angegeben, die Signatur und rechts, ganz wichtig eben für die heutige Zeit, Kriegsverlust oder vorhanden. Diese Titel, die wir auf diesen Katalogkarten haben, sind natürlich heute alle im elektronischen Katalog. Man kann sich aber eben dadurch, beziehungsweise kann man sich das auch im neuen elektronischen Katalog anschauen, wenn man Heraldika eingibt, kann man also den gesamten Bestand nochmal einsehen und eben auch feststellen, welche Kriegsverluste es gegeben hat. Bis 1927 sind also die Titel quasi systematisch recherchierbar im IPAC. Nach 1927 muss man vor allem über das Titelstichwort, das heißt den Ortsnamen oder den Familiennamen, je nachdem, den Autor oder gegebenenfalls Schlagwörter als inhaltliche Umschreibung eingeben. Sie sehen hier die Suchmaske unseres Katalogs, unserer Suchmaschine, die also nicht nur Monographien, also selbstständig erschienene Werke durchsucht, sondern eben auch zum Teil jedenfalls, aber vor allem für Sachsen gültig, fast alle auch Artikel, also Zeitschriftenartikel findet. Hier einige Hinweise. Sie können also als Forscher natürlich mit den verschiedenen Begriffen, mit den Fachtermini spielen im Katalog, Ahnenreihe, Ahnentafel, Sippentafel, Stammbaum, Familientafeln, Familiengeschichte, Chronik, Familie und so weiter und so fort. Probieren Sie es einfach aus und lassen Sie sich überraschen, wie viele Treffer Sie bekommen. Die Freihandbestände zur Genealogie sind aufgestellt in der Ebene minus 2, also ganz unten nach der sogenannten Regensburger Verbundklassifikation bei ND. Dort ist also die Genealogie und darunter Und daneben befinden sich also auch die anderen historischen Hilfswissenschaften, Heraldik, Phragistik, Diplomatik und so weiter und so fort. Die genealogischen Zeitschriften, wir haben also dort die gängigen für den mitteldeutschen Bereich gültigen. Der befindet sich im Bereich NA unter den historischen Zeitschriften und darunter eben auch die genealogischen Zeitschriften. Hier zum Beispiel ein Beispiel, wenn man also in unserem Katalog sucht und dabei mal Stammtafel eingibt, da finden Sie eben Adelshäuser, Sie finden bürgerliche Familien, Sie finden eben auch andere Dinge. Also Sie sehen es oben, eine Spangenbergsche Chronik. Sie können rechts sehen Bücher, Zeitschriften. Sie können abschätzen Online-Ressource, ob welche Variante das ist, also gedruckt oder eben online. Sie können noch unten aufgliedern nach Genealogie oder nach Adel. Der neue Katalog bietet also dafür viele Möglichkeiten. Die wichtigen Einführungswerke stehen in der Freihand. Hier ist also eine Übersicht mal. Das ist sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Gewisse Standardwerke braucht man ja immer wieder bei der Forschung, um sich einfach nochmal Anregungen zu holen, gerade wenn man nicht weiterkommt. Dies stehen also, wie gesagt, alle unten auch in dem Bereich ND. Das Hauptproblem für den Forscher ist natürlich, dass die Bücher alle nicht oder zum großen Teil alle nicht erschlossen sind. In dem Sinne, wünschenswert wäre ja für den Forscher, dass er alle Bücher, alle Zeitschriften durchsuchen kann, indem er einfach einen Namen eingibt und er kommt dann auf die Fundstelle. Das ist natürlich nicht möglich, noch nicht möglich, sicher nur eine Frage der Zeit. Bücher und Zeitschriften sind vor allem durch Inhaltsverzeichnisse erschlossen, die aber eben nicht immer digital vorhanden sind. Das heißt, die Suche nach bestimmten Personen oder Familien ist eben doch aufwendig, weil ich ja zum Teil nicht den Ansatzpunkt habe, wo ich eigentlich suchen muss und manchmal gleich die Suche eben nach der Nadel im Heuhaufen, dass ich also mehrere Werke erst konsultieren muss, bis ich dann hoffentlich zu dem Buch oder zu dem Buch komme, in dem also die gesuchte Person oder gesuchte Familie drin ist. Bibliografien, der Schlüssel, die familiengeschichtliche Bibliografie, wir haben auch die Ahnenlistenkartei, sind bei uns vorhanden, allerdings werden die ja immer häufiger auch abgelöst durch die Internetangebote. Ich habe unten mal einige angeführt, darunter natürlich auch Webgenealogie, auch das Verzeichnis der Stammbücher der Universität Erlangen und das Wiki-Verzeichnis Genealogie, das Sie sicher alle kennen. Zeitschriften führen wir die folgenden. Wir führen natürlich noch mehr, aber das sind ja die wichtigen. Vor allem, wie gesagt, die großen überregionalen wie Genealogie, aber eben auch die mitteldeutschen Zeitschriften und zum Teil eben auch Sedina-Archiv, das heißt also auch Zeitschriften außerhalb des eigentlichen landesbibliothekarischen Gebiets Sachsen. Je nachdem, wie dort die Interessenlage ist, beziehen wir dann eben auch die Zeitschriften. Schriftenreihen sind folgende vorhanden, allerdings auch wieder hier nur eine geringe Auswahl. Ich hatte schon angesprochen, wir hatten also nach 1945 aus der Vereinsbücherei das Roland 8000 Bände übernommen, die also eine sehr gute Ergänzung unseres Genealogiebestandes waren. Die sind also nicht geschlossen aufgestellt, sondern sind also in den Bestand eingegangen. Sie kennen zum Teil das Ahnenreihenwerk Fischer, das wir komplett haben. Wir haben auch die Mitteilung der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde, die Stiftung Steuer, Schriftenreihe, das genealogische Jahrbuch. Wichtig vor allem für die Personalforschung als personalgeschichtliche Quelle sind die Schulprogramme, besonders für das 19. Jahrhundert, von denen wir also mehrere 10.000 Stück haben. Es gab hier im 19. Jahrhundert den sogenannten Schulprogrammaustausch. Und wir haben auch als Landesbibliothek natürlich seltene Typoskripte von Forschern, hier zum Beispiel angegeben von Kölsch, die Auszüge aus den Schneeberger Kummerei und Kostenrechnungen, von denen wir also auch noch mehr haben, und die eben in den vielen Jahrzehnten uns die Forscher als Geschenke überreicht haben, damit also diese zum Teil seltenen Typoskripte in der Landesbibliothek überdauern für die nächsten Generationen. Und wir verfügen natürlich, zumindest was Sachsen angeht, über alle erschienen Ortsfamilienbücher, also Ortssippenbücher. Es sind ja 44 bisher erschienen. Diese Aufstellung ist ja aus dem Wiki Genealogie. Und hier mal ein Auszug aus den Schulprogrammen. In den Schulprogrammen sind ja neben den wissenschaftlichen Aufsätzen immer die Klassen angegeben. Das heißt, wer war Lehrer, wer war Schüler und was machten die Schüler nach dem Abgang aus der Schule. Sie sehen es rechts unten. Der eine ging nach Leipzig zum Jurastudium, der nächste nach zum Medizinstudium. Eine ganz wichtige personalgeschichtliche Quelle, die auch in Zukunft komplett digitalisiert werden wird. Also es gibt ein großes Programm zur Digitalisierung dieser Schulprogramme, die damit auch dann digital zur Verfügung stehen im Internet. Wo finde ich nun was? Bevor ich anfange, in der Literatur zu suchen, kann ich natürlich auch in den sogenannten Archivführern schauen. Das Hauptstaatsarchiv hier in Dresden hat zum Teil schon Online-Findbücher. Allerdings sind eben auch noch viele Findbücher noch nicht elektronisch. Wir haben die Archivführer von bestimmten Regionen wie Ostbrandenburg oder Pommern, die Übersicht über die Bestände des Geheimen Staatsarchivs. Zum Teil sind dort auch sächsische Bestände mit vorhanden. Die Familienarchive und Nachlässe im Geheimen Staatsarchiv, eine wahre Fundgrube, wer sich dieses Verzeichnis mal herannimmt und durchsieht. Auch das Stadtarchiv Dresden hat seine Bestände aufgearbeitet in einem Verzeichnis. Und ganz bekannt die sippenkundlichen Quellen der evangelisch-lutherischen Pfarrämter mit den eingegebenen Verlusten auf der Seite des Familienarchivs Papsdorf. Immer mehr, Sie merken es an dem Vortrag, gibt es digitale Angebote. Hier nur eine Auswahl des Instituts für Sächsische Geschichte und Volkskunde, gleich gegenüber von der SLUB Dresden, die digitalisierten Amtserbbücher des 16. Jahrhunderts für Sachsen, die Urkundenbücher des Codex Diplomaticus Saxoniae, früher Codex Diplomaticus Saxoniae Regiae, die digitalisiert sind, darunter eben auch die Urkundenbücher der Stadt Freiberg, Meißen, Dresden, Chemnitz, Kamenz, Löbau und Leipzig und auch die Matrikel der Universität Leipzig. Universitätsmatrikel haben wir auch in großer Zahl, die gedruckt sind. Und mittlerweile wird ja die Urkundenreihe des CDS, wie auch verkürzt genannt wird, weiter fortgesetzt. Auch Ortsverzeichnisse. Das berühmte Schumanns Sächsische Staatspost- und Zeitungslexikon, das haben wir im Sammlungslesesaal. Digital ist es allerdings wird es von der Bayerischen Staatsbibliothek München angeboten. Müllers großes deutsches Ortsbuch, das digitale historische Ortsverzeichnis von Sachsen, der sogenannte Blaschke, den dann Blaschke und Baudisch in den letzten Jahren bearbeitet haben und der jetzt auch komplett digital ist. Die SLUB hat digitalisiert die sogenannte alte sächsische Kirchengalerie und die neue sächsische Kirchengalerie mit vielen Hinweisen zur Ortsgeschichte, zu den Pfarrern und auch zur Schulgeschichte. Dann haben wir digital vorliegend den sogenannten Könige, das Album der Rittergüter und Schlösser und nicht digital, aber vorhanden ist auch Niekammers Güteradressbuch mit den Verzeichnissen aller größeren Güter, auch in Sachsen. Und nicht zuletzt haben wir auch bei den Handschriften Beispiele für Ortsverzeichnisse, die also nicht veröffentlicht sind, sondern eben nur als Handschrift existieren und zum Teil auch nicht digitalisiert sind. Zum Beispiel das Generalregister des Kurfürstentums Sachsen. Sie sehen in Klammern immer die Signatur, unter der Sie das bestellen können, von 1775 und das Verzeichnis der Ämter, Städte, Flecken und Ortschaften Sachsen, 18. Jahrhundert. Und für Personalgeschichte ganz interessant, weil häufig übersehen, im Lesesaal der Fotothek in der Ebene minus 2 gibt es noch den sogenannten Bildniskatalog, der im 19. Jahrhundert angelegt wurde und in dem Literaturnachweise vorhanden sind über Bildnisse bestimmter Persönlichkeiten, die sich vor allem auf Sachsen beziehen. Hier sind also nicht normale, in Anführungszeichen normale Personen zu erwarten, sondern sie müssten schon einen gewissen gesellschaftlichen Rang besitzen. Aber eine Suche in diesem Bildniskatalog lohnt sich auf jeden Fall, falls man also zum Beispiel Bürgermeister hat oder Gelehrte oder auch zum Teil Pastoren oder Lehrer. Dort kann man auch fündig werden in diesem Bildniskatalog. Die Adelslexika, Die sind bei uns ähnlich vorhanden wie auch der sogenannte Hof- und Staatskalender von Sachsen, der also bei uns digital vorliegt, als sächsisches Staatshandbuch von 1728 bis 1934 erschien, mit dem Nachweis aller sächsischen Staatsbehörden und deren Mitarbeiter bzw. deren Chefs. Und wir haben natürlich auch die Mitteilung der verschiedenen sächsischen Altertums- und Geschichtsvereine, die es ja in großer Zahl gab. Hinzuweisen ist noch auf die Häuserbücher bzw. auf die Einwohnerverzeichnisse, die sich ja in zahlreichen Ortschroniken befinden. Auf Adressbücher ist besonders hinzuweisen. Seit kurzem verfügt die SLOB Dresden über das Adressbuchportal Sächsische Historische Adressbücher. Bisher sind die Adressbücher von Dresden, Pirna, Bautzen, Blasewitz, Chemnitz und Meißen digitalisiert. Die sind noch nicht erschlossen mit OCR, das heißt, sie sind also noch nicht Volltext durchsuchbar, sondern man muss noch konventionell suchen über den Personennamen bzw. Straßennamen und er zeigt dann die Seite an. Aber dieses Portal wird also immer weiter ausgebaut. Freiberg befindet sich in Vorbereitung und andere sächsische Städte auch. Hier mal so ein Beispiel, wenn man also in das Dresdner Adressbuch von 1826 reingeht, wie das also aussieht. Diese gesamte Präsentation, die ich Ihnen jetzt anbiete, ist ja als PowerPoint und nicht jetzt im Web, sondern um also eine Abfolge hier zu gewährleisten. Und wie gesagt, wir haben also hier den Anfang gemacht mit den Adressbüchern, Adresskalendern und dieses wird also immer weiter vervollständigt werden aus allen sächsischen Regionen, von allen sächsischen Städten, die also über Einwohnerbücher verfügen. Auch an die Digitalisierung von den Telefonbüchern ist gedacht, der verschiedenen Oberpostdirektionsbezirke. Auch eine ganz wichtige Quelle, sowohl für die Ortsgeschichte, aber eben auch für die Familiengeschichte. Und wie gesagt, das wird also auch demnächst erfolgen. Die verschiedenen Berufsgruppen, Bücher, die wie das sächsische Pfarrerbuch, darunter eben auch das evangelische Pfarrerbuch für die Mark Brandenburg seit der Reformation, die Lehrer, das Lehrerverzeichnis von 1919 bis 1914, die Universitätsmatrikel oder Volkmar Weiß, die Müller und Müllersöhne im sächsischen Erzgebirge, wovon ja letzten Jahr eine Neuauflage erschienen ist, die finden wir ebenso in der SLOB wie auch die Verzeichnisse der Schüler der drei Landesschulen, Schulpforter, St. Afra und Grimma, sowie die auch von anderen Schulen, also das Fletcher'sche Gymnasium in Dresden oder eben andere Dreikönigsschule und so weiter und so fort. Ranglisten der sächsischen Armee vor allem finden sich auch bei uns und es gibt auch Ranglisten von Schützenvereinen und so weiter und so fort. Da kann man auch mal sehen. Und wir haben also auch die Auswertung beziehungsweise die Listen der Inhaber sächsischer Auszeichnungen wie der sächsischen Militär St. Heinrichs-Medaille von 1914 bis 1918 oder eben die Verleihung des Albrechtsordens mit Schwertern im Krieg, die also hier auch eingesehen werden können. Zunehmend wichtig werden die historischen Zeitungen in digitaler Form. Die Zeitungen sind ja gerade Ende des 19. bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts auf sehr schlechtem Papier gedruckt und sind meistens deshalb nur noch als Mikrofilm zu benutzen. Die SLUB hat bisher einige Zeitungen digitalisiert, darunter die Sächsische Schulzeitung, den Müglitz- und Geisingtalboten. 2013 startet das große Tageszeitungs-Digitalisierungsprojekt der SLOB Dresden, das Dresdner, Chemnitzer und Leipziger Zeitungen digitalisieren und dann frei zugänglich anbieten wird. Wir verfügen ja mit der Landesstelle für Bestandserhaltung hier im Haus, die also die Bestandserhaltung in sächsischen Bibliotheken koordiniert, über einen reichen Fundus an historischen Tageszeitungen von Sachsen, die bisher, bis 1945 nicht unbedingt zum Sammelschwerpunkt der Bibliothek gehörten und erst später in ihrer Bedeutung erkannt worden sind. Und diese Filme werden also sukzessive auch digitalisiert, sodass also diese wichtige Quelle der historischen Tageszeitung dann auch im Internet deutlich verbessert angeboten werden kann. Besonders natürlich wegen der Todesanzeigen bzw. Familienanzeigen generell, aber eben auch wegen bestimmter Ortsgeschehnisse, die sich ja in den Tageszeitungen widerspiegeln. Hier zum Beispiel aus dem Schul- und FOH-Boten aus Sachsen. Wir sehen die Veränderung, die Personalveränderung bei Kirchenämtern und Schulämtern, vor allem wichtig bei Pfarrern und bei Lehrern, die wir hier abbilden können, und eben auch dann die Nachrichten aus den jeweiligen Orten, die sich darin wiederfinden. Auch zu den anderen historischen Hilfswissenschaften, Chronologie zum Beispiel hier, Sie sehen es, der Grotefend ist natürlich da, wichtig für den Familienforscher, ja vor allem wegen der Auflösung bestimmter kirchlicher Feiertage oder eben die anderen unten genannten, den Brinkmann oder die Frau von Brinken, was besonders was Kalenderreform angeht, die ja auch in Sachsen eine Rolle gespielt haben, sind ebenso vorhanden wie auch die wichtigsten Anleitungen zur Paläographie, also zur Schriftkunde, mit der sich ja jeder Familienforscher vertraut machen muss, weil er ja früher oder später auch im Pfarrarchiv sitzt und sich dort den Kirchbüchern widmen muss. Darunter eben auch der sogenannte Capelli, die Abkürzung des Mittelalters bzw. auch noch der frühen Neuzeit und andere weitere Grundwerke zur Paläographie. Weiterhin ist zu nennen, das kennen Sie alles, aber ich muss es doch zur Vollständigkeit sagen, der Isenburg, jetzt Schwennecke, die Stammtafeln zur europäischen Geschichte, die Gesamtfolge, das Gesamtregister, der sogenannte Gotha, ist vorhanden, auch hier mehr oder minder vollständig. Das Adelslexikon als Konkordanz für den Gotha steht in der Freihand. Hier sehen Sie mal einen Blick in unser Magazin. Links die Gothas, alle aufgestellt, und rechts sehen Sie einen Blick in ein normales Regal mit Literatur zur Genealogie. So sieht es also bei uns im Magazin aus. Das deutsche Geschlechterbuch ist natürlich ebenso vorhanden. Der Band 220 erschien ja 2009. Es gibt ja bisher zwei Obersachsenbände, also von Sachsen. Und mal sehen, wann der nächste Band erscheint. Das Gesamtnamensverzeichnis gibt es ja auf CD-ROM, beziehungsweise gibt es ja eine Namensliste auch im Internet. Das wichtige Thema Leichenpredigten wird immer besser auch abgedeckt durch die Personalschriftenstelle. Wir haben ja die mehrere Bände der Auswertung der Fürstlich-Stolberg-Stolbergschen Leichenpredigtensammlung, die von 1927 bis 1935 erschien, die übrigens auch der damaligen Königlichen Öffentlichen Bibliothek zum Kauf angeboten wurde, aber aus finanziellen Gründen musste das damals abgelehnt werden, was natürlich für uns Familienforscher sehr traurig ist, die wäre eine gute Ergänzung zu unserem Bestand gewesen. Die Fritz-Rothschen Auswertung von Leichenpredigten stehen in der Freihand, Sie sehen es am Regalstandort, und eben auch die über 50 Bände der Marburger Personalschriftenforschung, die Leichenpredigten auswerten, in den letzten Bänden ja vor allem sehr viele Leichenpredigten aus Sachsen. Sie sehen links die Leichenpredigten und Trauerschriften in der Universitätsbibliothek Leipzig. Inzwischen sind auch kleinere Archive und Bibliotheken ausgewertet worden, und Sie kennen das zum Teil ja, die Auswertung erfolgt ja nach den Personen, nach den Verfassern, nach Berufen, nach Orten, und es sind ja nicht nur Leichenpredigten für hochgestellte Persönlichkeiten gehalten worden, sondern auch für in Anführungszeichen wieder normale Personen, sodass diese auch immer zu konsultieren sind. Rechts aus unserem Bestand mal die Frau eines Postmeisters, Kauf- und Handelsherrn und auch Kirchkastenverwalters, ja, die Sophie Elisabeth Detschel, die diese Leichenpredigt ist also bei uns auch digital vorhanden. Hier sehen wir das, Sie können sich die Leichenpredigten bei uns auch in den Sammlungen ansehen, Sie können also in der Suche der digitalen Sammlung einfach mal Leichenpredigt eingeben oder andere, die zum Beispiel Namen, hier haben wir also eine Christina Böhmer, geborene Wagner, und da kommen Sie schon auf viele Treffer, und ob das dann immer das Richtige ist, was Sie unbedingt brauchen, ist natürlich immer offen, aber aufgrund unseres großen Bestandes an Druckschriften, gerade des 17., 18., 19. Jahrhunderts, was Genealogie betrifft, ist eine Suche doch durchaus oft von Erfolg gekrönt. Wie findet man nun Artikel? Hier die sächsische Bibliographie, ich hatte sie schon eingangs erwähnt, wenn ich zum Beispiel in der sächsischen Bibliographie Genealogie ganz allgemein suche, bekomme ich also 557 Treffer. Diese Zahl wächst natürlich. Ich kann also in der sächsischen Bibliografie nach Orten, Personen, Familiennamen suchen. Und diese sächsische Bibliografie weist eben nicht nur Bücher nach, die ich also über einen Titel sowieso leicht finden kann, sondern eben auch Einzelartikel innerhalb von Zeitschriften. Ja, oder zum Beispiel in Aufsatzsammlungen, also in Büchern mehrerer Verfasser, sind also auch diese einzelnen Aufsätze zu sächsischen Themen vermerkt und darunter eben auch zu familienforschungsrelevanten Dingen wie Orten und Personen. Die sächsische Bibliografie hat einen Vorläufer, nämlich die Bibliografie zur sächsischen Geschichte in 5 Bänden. Sie sehen hier die Aufteilung, vor allem Band 4 mit dem Personen- und Sachregister ist wichtig. Nach 1945 bis 2002 erschien dann die sächsische Bibliografie gedruckt in Jahrgangsbänden bzw. 5 Jahrgangsbänden und seit 2002 erscheint sie also nur noch online. Das ist also das, was ich eben gezeigt habe. Auch diese sächsische Bibliografie steht in der Freihand und ist zu benutzen. Es ist allerdings so, dass diese Einträge in der sächsischen Bibliografie heute zum allergrößten Teil schon auch recherchierbar sind im neuen SLUB-Katalog. Hier ist eine schöne Textstelle, die uns alle angeht als Familienforscher, was das Pförtner Kirchenbuch erzählt. Auszüge aus alten Kirchenbüchern zu machen, ist im Allgemeinen eine wenig angenehme und lohnende Beschäftigung. Hier wird also dann gesagt, diese endlosen Reihen von Namen und Zahlen und gerade für den Familienforscher ist es ja eben doch wichtig, hinter diese bloßen Zahlen, die man also aus dem Kirchbuch erhebt, also vor allem natürlich Taufe, Beerdigung und Trauung, eben doch etwas Fleisch des Inhalts zu geben. Und dafür sind eben diese überblicksartigen Darstellungen der Ortsgeschichte wichtig oder eben auch Archivbestände, gerade aus den Staatsarchiven. Und das ist ja der Anspruch gerade an die Familienforschung, dass sie eben nicht nur rückwärts schreitend immer neue Vorfahren findet, sondern dass man auch zu den Vorfahren Mittel oder Dinge erzählen kann. Und dafür ist eben auch die sächsische Bibliografie als Nachweisinstrument ganz wichtig, um eben bestimmte Orte zu finden, was eben dort passiert ist zu der Zeit. Als Landesbibliothek von Sachsen, hatte ich es schon angesprochen, verfügen wir natürlich auch über sehr seltene Bücher, die uns eben die Verfasser gestiftet haben, damit sie bei uns eben archiviert sind. Und diese Drucke sind also dann nur in wenigen Bibliotheken vorhanden, meistens dann nur Leipzig als Deutsche Nationalbibliothek oder eben bei uns. Hier ist zum Beispiel die maschinenschriftliche Abschrift der nur handschriftlich vorliegenden Chronik von Weißenborn bei Freiberg, die wir 1995 geschenkt bekommen haben. Solche Bücher haben wir also auch im Bestand und wichtig immer mehr wird ja, wie gesagt, die Digitalisierung. Wir haben die verschiedenen VD-Projekte, also Verzeichnis deutscher Drucke, 15., 16., 17. und 18. Jahrhundert. Die SLUB hat momentan 63.000 Bände digital angeboten aus dem eigenen Bestand. Dazu kommen natürlich noch unzählige moderne Medien, also E-Books und so weiter und so fort. Aber 63.000 Bände haben wir also bisher digitalisiert. Sie sehen hier also auch die Trefferanzeige, Drucke des 17. Jahrhunderts. Und darunter befinden sich eben hier zum Beispiel die Nachrichten von dem Rittersitz Meuselwitz, darunter die Genealogie derer von Klaus Spruch in Meuselwitz und Tierbach. Wir haben hier eine schöne Stammtafel der Familie von Nimptsch. Oder auch Neueres, zum Beispiel hier aus der Handschriftensammlung, Materialien zur Genealogie Ficinus, Kollag Pischel, also ein Typoskript, eine maschinenschriftliche Darstellung. Sie sehen auch die Namen Ebert, Jehn, Kollag, Hensch, Ficinus. Und hier, wie gesagt, hier kommt es eben immer wieder zum Problem, dass ich, wenn ich zum Beispiel jetzt suche Ebert, wie komme ich dann eben auf diesen Namen? Und das erfordert eben diese Sucharbeit, die wir dem Forscher nicht abnehmen können und allerdings wird es eben immer besser erschlossen, diese Materialien. Auch digitalisiert vorliegen ist zum Beispiel der Postkalender von 1757 oder das Tagebuch aus der Genealogie des Hauses Wettin, einer sehr schönen Sache. Kaum bekannt, der Verfasser von Keller hat also jahrgangsweise die die Daten zusammengetragen, die also mit der Genealogie des Hauses Wettin zusammenhängen. Er hat also dort 1555, was weiß ich, 3. August, Geburt der Tochter so und so. Und dann geht es immer weiter. Also ein sehr schönes Buch, Tagebuch aus der Genealogie des Hauses Wettin, im Selbstverlag erschienen. Hier nochmal die Größenordnung, die wir bisher von den Drucken, die wir also digitalisiert haben, vor allem 18. Jahrhundert bisher über 30.000 Bände digitalisiert, 17. Jahrhundert über 14.000 Bände und das wird natürlich dann gerade für das 15. bis 16. Jahrhundert deutlich weniger. Und wir digitalisieren momentan verstärkt Drucke des 19. Jahrhunderts mit sächsischen Themen, sodass wir also auch immer mehr digitale Angebote über Sachsen machen können für das 19. Jahrhundert. Auch solche Sachen wie die Deutsche Uhrmacherzeitung, dort finden sich interessante Mitteilungen. Das sind also dann Berufsgruppen, Zeitungen oder Berufsgruppen, Medien. Sie sehen hier das Familiendrama in Berlin, wo sich also die Uhrmacherfrau dort mit ihren beiden Töchtern ertränkt oder die Einbruchdiebstähle. Solche Nachrichten, die also für den Familienforscher interessant sind, finden sich natürlich eben in großer Zahl in Zeitungen, in Zeitschriften. Man muss dort einfach suchen, um dort das Relevante zu finden. Nun noch zu den Handschriften, eine ganz andere Gruppe. Die Benutzung ist nur im Sammlungslesesaal möglich, keine selbstständigen Reprografien. Und es gibt zwei Datenbanken, die sogenannte Hans-Datenbank bis September 2012 gepflegt und ab September 2012 dann Calliope, die neue Handschriftendatenbank. Dort können Sie also über Schlagwörter, Personen und Orte suchen. Hier ist also die alte Hans-Datenbank und hier ist also Calliope. Hier ist zum Beispiel die Familie am Ende, die auch zu meinem Vorfahrenkreis gehört, als Beispiel mal angegeben. Und dort finde ich also die Aufstellung, in welcher Bibliothek gibt es also handschriftliche Materialien über diese Familie oder über diese Person. Wie gesagt, Calliope ist diese Datenbank, die also auch unsere Bestände der SLUB nachweist. Bei den Handschriften ist zu bedenken, dass die Herkunft der Quellen natürlich verschieden ist. Es kann gekauft worden sein, es können Schenkungen gewesen sein. Es gab einen Austausch von Dokumenten mit dem Hauptstaatsarchiv im 19. Jahrhundert, sodass also Quellen verschiedenster Qualität und Quantität vorhanden sind. Es gibt Spezialkataloge auch zum Bestand von einzelnen Familien, die teilweise digital vorhanden sind. Und aufgrund der Geschichte der Bibliothek sind eben auch ganz verschiedene Materialien vorhanden. Sie sehen zum Beispiel Lehnsbriefe aus dem 16. Jahrhundert, die in der Handschriftensammlung existieren. Sie sehen die handschriftlichen Ranglisten, die wir haben. Wir haben also eine Musterrolle der Reiter von Albrecht von Kalkstein von 1623-24 bei uns im Bestand, was man bei uns vielleicht gar nicht vermuten würde, sondern eher im Staatsarchiv. Aber es ist eben in unseren Bestand gekommen. Wir haben Ämterverzeichnisse, zum Beispiel hier in Merseburg, Schkeuditz-Lauchstädt, eine Generaltabelle vom Leipziger Kreis, 35 sächsische handschriftliche Ortschroniken. Wir haben auch das Zunftrechnungsbuch Güstrow der Webergesellen. Hier ganz kurz nochmal nur als Aufstellung. Dazu kann man sich aber dann direkt in der Handschriftensammlung auch informieren. Zum Beispiel haben wir eine Akte mit Geburtsbriefen. Wir haben also verschiedene Häuserchroniken handschriftlicher Art. Das Bild zeigt eine Akte, besondere Namen- und Kirchenbuchauszüge 17. bis 18. Jahrhundert aus Dresden. Da hat sich einer also dahin gesetzt und hat also das notiert, was er so gefunden hat aus den Kirchenbüchern beziehungsweise vielleicht auch aus anderen Quellen. Wir haben Gerichtsbücher. Sie sehen es stets bei Dresden oder heute ist es ja Dresden. Und so weiter und so fort, also in großer Zahl, Gerichtsbücher, Kirchenbücher, Abschriften haben wir auch, Erbbücher. Wenn Sie also im Staatsarchiv, gerade was solche eigentlich administrativen Quellen angeht, nicht fündig werden, lohnt sich also auch immer eine Rückfrage bei uns in der Handschriftenabteilung, ob das nicht vielleicht bei uns liegt, aufgrund der Geschichte unserer Bibliothek. Auch viele Materialien haben wir zu einzelnen sächsischen Familien. Sie sehen hier die kurze Aufstellung, die ich hier mal zusammengetragen habe, darunter auch die Familie am Ende, wie gesagt, Gumbrecht, Hahn. Hier geht es also weiter. Hier ist also ein Wappen aus einer dieser Familienchroniken. Das ist also, wie gesagt, zu recherchieren in den Handschriftenkatalogen, beziehungsweise es gibt auch noch den sogenannten Schnorr, den alten Handschriftenkatalog, den in 5 Bänden, der gedruckt auch vorliegt und auch also bei uns in der Freihand zu benutzen ist. Ähnlich wie zu bürgerlichen Familien haben wir auch zu Adelsfamilien, zu sächsischen Adelsfamilien natürlich viel Material da. Sie sehen es hier also auch eine kurze Aufstellung. Hier rechts zum Beispiel ist eine Stammtafel der Familie Fiedmer von Golsenau, ganz bekannt wegen Ludwig Renn natürlich. Kurz noch die Einführungsliteratur zur Heraldik. Ich hatte 2006 auch mal im Herold-Jahrbuch einen kurzen Artikel geschrieben über die Siegel- und Wappensammlung der SLUB. Dort finden Sie nochmal alle Siegel- und Wappensammlungen, die wir in der Handschriftensammlung haben, aufgeführt und kurz kommentiert. Ich wollte das auch mal ausdehnen auf die genealogischen Sammlungen in der Handschriftensammlung. Das ist mir allerdings aus Zeitgründen nie gelungen. Und häufig übersehen ist auch der sogenannte Eimannsche Wappenkatalog, der allerdings nur über das Dienstpersonal hier der Bibliothek zu benutzen ist, der 32.000 Karteikarten mit Wappennachweisen aufführt. Sie sehen hier ist also dieser Karteikasten, dieser Block und links ist also hier die Angabe. Es ist also ein bibliografisches Nachweisinstrument. Das heißt, wir verfügen also mit diesem Katalog über die Literaturstelle, wo man also das findet. Und zum Teil sind unten nochmal Skizzen gemacht worden, angefertigt worden von den Wappen, aber das ist eben seltener der Fall. Der Eimannsche Wappenkatalog mit seinen 32.000 Karteikarten weist, wie gesagt, die Wappen in der gängigen Literatur nach. Besondere Überraschung, davon wird man nicht ausgehen können, aber er ist zur Sicherheit immer noch mal zu konsultieren. Wie gesagt, Herold-Jahrbuch, die Wappenrolle, Siebmachers Wappenbuch ist natürlich alles vorhanden, der Roland, der Riedstab. Hinzuweisen ist immer noch auf den Wappenschwindel, auf das Buch von Jürgen Arndt. Eine Neuauflage ist ja geplant. Es geistern ja auch in meiner Familie immer noch solche Wappenschwindel-Produkte herum. Und da genügt doch ein Blick in dieses Buch, um festzustellen, ob das also wirklich ein altes Wappen ist oder nicht, wenn man nicht schon eh das weiß, dass das also ein neues Wappen ist. Ich habe hier mal die heraldischen, die Wappensammlung der Handschriftensammlung aufgeführt. Sie sehen, es geht also auch von Gesamtdeutschland über Sachsen, über Bayern, Nürnberger, Salzwedel, geht es also quer durch unser ganzes Land, was an Wappensammlung existiert. Zum Beispiel größere Wappensammlung ist die des Oberstleutnants Krupsakius. 16.000 Wappen, davon 5.000 Wappen, darunter auch Ortswappen. Leider sind zwei Bände Kriegsverlust. Diese Sammlung ist in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstanden mit schwarz-weißen Handzeichnungen. Wir haben das akkurate Wappenbuch von Kaiser. Band 122 beschäftigt sich mit den Freiberger Geschlechtern. Sie sehen rechts ein Bild. Und die anderen beiden Bände befassen sich also mit dem deutschen Adel. Über 300 Blatt. Und wir haben von dem sächsischen Hofheraldikus Milhauser haben wir also auch die Wappensammlung. Wir wissen, das wissen wir aus einem Schreiben seiner Witwe an die Kurfürstliche Bibliothek damals, dass seine Wappensammlung 38.000 Wappen umfasst haben muss. Von der sind allerdings nicht alle bei uns gelandet, sondern nur ein geringer Teil. Also die Witwe hatte diese Wappensammlung komplett angeboten, aber auch war der Preis wohl nicht zu verhandeln und dementsprechend kamen also nur Teile dann leider in diese Bibliothek. Appendix 7234 der Handschriftensammlung, Wappen des preußischen und sächsischen Adels und auch österreichische Geschlechterwappen, hier das Wappen des Geschlechts Teufel. Und nun zu dem Sonstigen und damit komme ich pünktlich zum Schluss. Sie können natürlich auch noch in anderen Medien schauen, in anderen Datenbanken schauen, zum Beispiel bei uns in der Fotothek. Können Sie zum Beispiel mal nach Wappen schauen, da werden Ihnen, Sie sehen es ja auch, 5000 Treffer angegeben, wo also Wappen abgebildet sind. Hier können Sie also auch fündig werden, was Wappen oder Familien bzw. Porträts angeht. Und hinzuweisen ist auch auf das Kartenforum Sachsen, das also nicht nur Karten beinhaltet, sondern eben auch Ortsansichten in digitaler Form. Auch hier wächst also diese Datenbank immer weiter. Als letztes möchte ich noch aufrufen, wenn Sie also Forschungsergebnisse haben, können Sie die also uns gerne auch zur Verfügung stellen. Sie können die natürlich auch an anderer Stelle noch veröffentlichen, aber wenn Sie uns also ein, zum Beispiel als PDF uns das zuschicken können, wir stellen das auf unserem Dokumentenserver Cucosa zur Verfügung und das ist also auch dann geschützt in dem Sinne, dass es also immer frei im Netz ist und immer Langzeit archiviert ist. Also Sie müssen nicht befürchten, dass das dann mal in 5 Jahren weg ist, sondern wenn Sie also möchten, können Sie also gerne hier Ihre Forschungsergebnisse auch in Dokumentenform bei uns einreichen. Und das Letzte, das wirklich allerletzte habe ich hier umschrieben mit, wenn man selbst nicht fündig wird. Hier habe ich nämlich zum Beispiel mal 3 Anfragen aufgelistet, die also mich so immer erreichen. Wenn Sie also nicht weiter wissen oder nicht weiterkommen oder Hilfe und Auskünfte über den Bestand bestimmter Familien oder Mappen oder andere Dinge suchen, dann können Sie mich also immer gerne erreichen. Hier ist meine Mailadresse und ich sehe es gerade, leider habe ich mich hier verschrieben. Ich werde natürlich mit Doppel-R, Doppel-N in der Mailadresse geschrieben. Also Konstantin.Hermann mit Doppel-N und dann @dresden.de. Sie sehen ja meinen richtigen Namen. Damit möchte ich mich bedanken. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es gab doch einige Neuigkeiten für Sie und bin gespannt auf Ihre Fragen.
Ja, lieber Konstantin, recht herzlichen Dank für diesen ausführlichen Ritt durch die Bestände der, wie du sagst, SLUB. Ich sage immer wieder SLUB. Vielen Dank erstmal. Es war schon allein für mich jetzt, der doch relativ regelmäßig aufgrund der räumlichen Nähe zur SLUB auch darin arbeitet, vieles, vieles Neues, vieles an neuem Material, vieles an neuem Wissen, was sicherlich den Vorteil auch hat, dass wir in Zukunft natürlich dieses Meeting herunterladen können aus dem Netz. Ich werde mir das also sicherlich in einer ruhigen Minute nochmals anhören, auf verschiedene Punkte dort sicherlich auch nochmal eingehen. Ich kann jetzt sicherlich für alle über 50 Teilnehmer, wir waren so um die 60 Teilnehmer zum heutigen Webmeeting, nur sagen erstmal recht herzlichen Dank für diese ausführliche Vorbereitung, für diese doch sehr interessante und gerade auch auf unser Interessengebiet zugeschnittenen Vortrag, der aus meiner Sicht sehr gut rübergekommen ist. Also vielen Dank erstmal dafür.
Ja, danke.
An alle Teilnehmer die Bitte, wenn Sie jetzt Fragen an den Referenten, an Herrn Dr. Hermann haben, stellen Sie die bitte über den Menüpunkt Fragen kurz ein. Wir würden das jetzt per Wort dann beantworten. Ich fange mal ganz einfach an, damit die anderen erstmal die Gelegenheit haben, das Ganze ein bisschen zu verarbeiten, sacken zu lassen und das eine oder andere jetzt vielleicht noch zu fragen. Erstens halte ich es für sehr löblich, dass du unsere Anfragen in der Zukunft alle bearbeiten willst. Allerdings fürchte ich, dass du das in dem dir zur Verfügung stehenden Zeitraum gar nicht schaffen wirst.
Komplette Anreihen werde ich nicht bearbeiten. Also die Anfragen, also man kann natürlich, wie hier auch die Beispiele gezeigt haben, kann man natürlich mal schauen in zum Beispiel in Adressbüchern mal schnell oder in der Literatur. Ne? Mhm. Das kann man machen. Oder eben Literaturhinweise geben. Also das ist alles kein Problem.
Okay. Ja. Du hattest erwähnt, wie viel, dass die Bibliothek insgesamt mal vor Kriegszeiten um die 1 Million Bände im Bestand hatte. Wie viele Bände sind es heute im Bestand? Kann man das sagen?
Also heute, ja, das, da wir ja alle Medien immer zusammenrechnen, also Bücher und Fotos und so weiter und so fort, wir sagen immer 8 Millionen Medien und dabei die knappe Hälfte sind Bücher vielleicht, kann man sagen, ja. Es ist immer schwieriger zu zählen, eben durch die elektronischen Medien, also E-Books und sowas. Ne? Okay. Aber 8 Millionen Medieneinheiten ist so eine
Also doch Größe. Eine große Auswahl, damit wir fündig werden.
Ja, richtig.
Du hattest in dem Vortrag weiterhin hingewiesen, im ersten Teil, auf eine Ahnenlistenkartei, die es bei euch gibt. In der SLUB. Das ist mir also völlig neu. Vielleicht kannst du noch ganz kurz was dazu sagen, was diese Ahnenlistenkartei umfasst und unter welcher Signatur man das vielleicht findet nochmal, weil ich denke, das ist gerade für die Forscher, die heute hier anwesend sind, doch ein sehr interessanter Themenbestandteil.
Ja, also das, ich
hoffe, ich sehe, du bist jetzt online.
Ich bin online, genau, es funktioniert. Also das ist die ganz normale Ahnenlistenkartei hier, ne?
Aha.
Diese hier, diese,
Wäre ich nie auf die
die
Idee
bei
gekommen,
Degen
dass es
erschienen ist
Beispiele
damals,
gibt.
diese Reihe, ne? Das ist also jetzt
Ach,
nichts
das
Geheimnisvolles.
ist eine Buchreihe.
Das ist diese Buchreihe, genau. Ne?
Also es ist keine Kartei in Form von Karteikarten, sondern es ist eine Buchreihe.
Richtig,
Dann
genau.
war ich
Also
jetzt falsch.
es ist also jetzt nichts wie so ein Zettelkatalog oder so, also unpubliziert, sondern es ist wirklich halt diese Schriftenreihe, die Ahnenlistenkartei.
Okay, prima. Noch eine weitere Frage von meiner Seite aus, um den anderen noch die Gelegenheit zu geben, weitere Fragen zu sammeln und sie dann zu stellen. Du hattest erwähnt, dieses Güteradressbuch. Kannst du kurz dazu was sagen, was dort die Inhalte sind und aus welchem Zeitraum das Bestandteil ist?
Also der Newcomer, wie man ihn ja so kurz nennt, den gab es dafür die deutschen Regionen, darunter eben auch Sachsen. Und hier sehen wir das ja, die Landwirtschaft- und Jüdadressbücher. Und dort sind also die Besitzer erwähnt, die Größe der Besitzung, also es ist ja eben ein landwirtschaftliches Güteradressbuch, ja. Und hier, also hier haben wir zum Beispiel nur den Band von 1914. Und dort kann man also nachschlagen, einfach, wer ist der Besitzer der größeren Güter oder welchen über, ja, also
Also
es ist vor allem
20. Jahrhundert.
für 20. Jahrhundert vor allem, ne? Genau, für das
Okay.
anfängliche 20. Jahrhundert, ja.
Okay, gut, das wäre diese Frage, die du da sehr zur Zufriedenheit beantwortet hast. Eine Frage zu dir, du hast bisher ausführlich eingegangen auf das Thema Heraldik. Da ich selber momentan ja, wie du weißt, immer auf der Suche noch nach dem Geschlecht der von Rebentisch bin.
Ja.
Du hattest den Eimannschen Wappenkatalog erwähnt. Der ist demzufolge dann im Sonderlesesaal einzusehen.
Nee, der führt ein Schattendasein. Wenn man also vom Benutzungsbereich in der Ebene 0 in den Mitarbeiterbereich kommt, da steht der rechts. Also den kann man also wirklich nicht selber bedienen quasi, sondern man muss also dort
Okay.
jemanden fragen. Aber am besten laufen da diese Auskünfte über mich, weil ich muss da nur die 2 Etagen runtergehen und kann dann mal
Okay.
gegebenenfalls nachschauen.
Prima. So,
Also
jetzt.
dort steht auch nicht aus, dass der also digitalisiert wird oder so. Also sondern der bleibt erstmal so stehen, wie er ist.
Okay, prima. So, neben einigen Dankesworten, die mittlerweile gekommen sind für deinen sehr lehrreichen Vortrag, gebe ich
Ja.
natürlich gerne weiter an dieser Stelle. Kommt hier
Danke.
von Eberhard Schubert eine Anfrage. Ich verlese sie kurz. Meine Merkel sind von Rudelsdorf, waren dort Gutsbesitzer über verschiedene Orte im Umfeld von Döbeln. Der Urgroßvater hatte später in Niederranschütz ein Gut, dazu liegen aber viele Daten vor nach Freiberg gekommen. Könnte es irgendwelche Steuerakten, Grundbücher oder Ähnliches zu Rudelsdorf vor 1730 geben und wo? Würde ich erstmal
Also wenn dann im
grundsätzlich sagen,
Hauptstaatsarchiv.
Staatsarchiv.
Staatsarchiv, ja.
Staatsarchiv, genau.
Staatsarchiv oder Leipzig Staatsarchiv. Also
Ja,
am
ich würde erstmal
besten.
denken,
Aber ich würde
Gerichtsbücher,
erstmal sagen
Staatsarchiv.
Hauptstaatsarchiv Dresden. Ja.
Genau, Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, Eberhard. Die Gerichtsbücher des zugehörigen Gerichtes, dann die verschiedenen Steuerlisten, die es aus dieser Zeit gibt und sicherlich dann auch noch weitere Quellen, die im Staatsarchiv über die netten Damen am Tresen zu erfragen sind. Beziehungsweise über eine Anfrage per E-Mail am Staatsarchiv wird dort sicherlich eine ganze Menge an weiteren Material zu finden sein. So, schauen wir mal, was gibt der bedankt sich. So, weitere Fragen sehe ich momentan gibt es nicht. Also ich vermute mal ganz stark, dass du, lieber Konstantin, mit dieser doch sehr, sehr umfangreichen Information, die du uns hier gegeben hast. Ich war zwar schon darauf gefasst, dass ich vieles Neues lerne, aber dass es dermaßen viel Information und Wissen ist, ist natürlich sehr, sehr positiv, was wir jetzt erst oder die Forscher sicherlich auch in allen anderen Stellen sacken lassen, sich das vielleicht nochmal anschauen und dann sich sicherlich direkt an dich wenden.
Ja.
Vielen Dank erstmal. Also an der
Genau.
Stelle, wir bleiben natürlich momentan noch online. Ich schalte mal wieder auf meinen Monitor um.
Ja.
ganz kurz vielleicht, ehe wir jetzt hier das Ganze beenden. Wie gesagt, Sie können weiterhin Ihre Fragen noch über den Menüpunkt Fragen stellen. Konstantin ist noch da. Vielen Dank auch dafür, dass du dir die Zeit nimmst, diese Fragen noch zu beantworten. Der Hinweis an dieser Stelle, unser sächsisches Gemeinschaftsprojekt Webgenealogie bietet natürlich Ihnen, liebe Teilnehmer, nach wie vor kostenfreien Webspace zur Veröffentlichung der eigenen sächsischen Ahnenliste von Güterchroniken, Steuerlisten, Gerichtsbüchern etc. in einer durchsuchbaren Form. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wir suchen allerdings im Gegenzug, da wir Ihnen das ja alles kostenfrei zur Verfügung stehen, auch ehrenamtliche Helfer, die uns bei der Transkription sächsischer Gerichtsbuchregisten, der Erfassung historischer Ahnenlisten unterstützen. Wenn Sie also selber Ihre Ahnenliste einreichen wollen zur Veröffentlichung im sächsischen Gemeinschaftsprojekt, schreiben Sie uns ganz einfach eine E-Mail unter teamwebgenealogie.de. Einige Hinweise noch auf künftige Veranstaltungen. Am 8. Mai haben wir den nächsten Genealogiestammtisch Limbacher Land. Dort werden wir aus der Arbeit von Archiven im Limbacher Land berichten. Am 14. Mai folgt der 14. Dresdner Residenztreff. Da stellt sich, da sind wir wieder bei Dr. Herrmann, es wird eine Gemeinschaftsveranstaltung sein, der Verein Sächsische Landeskunde vor. Und als Vorprogramm wird es eine Führung über den Eliasfriedhof, der ja ansonsten geschlossen ist, geben. Und am 5.6. haben wir dann das nächste Webmeeting. Dort stellt sich der Arbeitskreis Altenburger Land, der AMF, vor. Hinweisen möchte ich an der Stelle auch ganz wichtig, wenn Sie den heutigen Referenten vielleicht auch mal persönlich kennenlernen wollen und auch andere Experten auf dem Gebiet der Familien- und Heimatforschung in Sachsen auf unser mittelsächsisches Genealogie-Kolloquium Anfang November in Limbach-Oberfrohna, wo wir Familien- und Heimatforschung Synergieeffekte nutzen, überschrieben haben, um ganz einfach allen die Möglichkeit zu geben, auch hier an zwei Tagen sowohl Vorträge zu hören zur eigenen Namenforschung. Die Namenstelle der Universität Leipzig wird da sein, Auskunft geben. Es werden Programmautoren genealogischer und heimatkundlicher Programme da sein. Also melden Sie sich bitte rechtzeitig an, insbesondere wenn Sie vielleicht übernachten wollen im Tagungshotel, dass Sie rechtzeitig buchen. Bei Ausschöpfung des Kontingents wird es dann so sein, dass die zu spät kommen, leider auswärts schlafen müssen. So, jetzt schaue ich mal, es gibt weitere Hinweise von Teilnehmern. Das sind also alles Danksagungen, lieber Konstantin.
Ja, da freue ich mich.
Es war kurz die Rede von einer Publikation von Weißenborn. Gibt es diese digital?
Nein, Carsten Schneider. Nur gedruckt.
Ja. Die gibt es nur gedruckt, Carsten, in nur Chemnitz.
Als Typoskript, ja.
Okay.
Bitte. Aber wenn ich da, wenn da bestimmtes gesucht wird, kann ich natürlich gerne helfen. Also da könnte man mir eine Mail schreiben.
Okay.
Das wäre kein Problem.
So, es bedanken sich also viele nochmals extra. Fragen gibt es weniger. Es gibt viele Danksagungen. Ich möchte noch hinweisen auf die monatlichen Zusammenkünfte der genealogischen Vereine in Sachsen, in Dresden, Chemnitz und Leipzig. Und liebe Teilnehmer, Sie erhalten jetzt, nachdem wir das Meeting beendet haben, noch eine kurze Umfrage, die uns helfen soll, unser Angebot weiter zu verbessern, wo wir Sie bitten, einerseits die Qualität des heutigen Webmeetings zu bewerten und zum anderen Vorschläge auch zu unterbreiten, welche Themen in der Zukunft für Sie interessant sind, auf welche Themen wir in der Zukunft eingehen sollen. So, das waren also meine Informationen. Sie haben nach wie vor noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich gehe da auch nochmal rein, aber es kommen keine Fragen mehr. Es kommen nach wie vor viele, viele Danksagungen. Lieber Konstantin, du bist also sehr gut angekommen mit deinem Thema und mit deiner Präsentation. Bedanke ich mich an der Stelle erstmal. Da wird das Ganze jetzt nicht... Jetzt kommt eine Frage von Petra Zenker. Gibt es in der SLIP Bestände an Adressbüchern aus Sachsen? Petra Zenker hat sich sicherlich später zugeschaltet.
Ja.
Denn das Thema Adressbücher hatten wir zu Beginn des Meetings. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wo die Petra Zenker diese Bestände findet bei euch.
Ja, also wir haben ja dieses Jahr das sächsische Adressbuchportal
geschaltet. Ich schalte mal zu dir um.
Genau.
So, du bist wieder zu sehen.
Genau, also wir haben ja dieses Jahr das sächsische Adressbuchportal gestartet und dort sind bisher, jetzt muss ich mal suchen, wo ich es hier hatte. Hier war das, genau. Genau. Bisher sind also Dresden, Pirna, Bautzen, Blasewitz, Chemnitz und Meißen digital und es wird also zukünftig noch mehr. Also in Vorbereitung ist wie gesagt Freiberg und andere Städte. Wenn wir sie also hier noch nicht in digitaler Form haben, haben wir sie also von den vielen Städten gedruckt. Nicht immer ganz vollständig. Wenn es also uns was fehlt an Adressbüchern, einzelne Jahrgänge, dann kann man immer noch in Leipzig in der deutschen Bücherei versuchen. Aber zum großen Teil haben wir also die Adressbücher zumindest aus Sachsen da.
Okay, vielen Dank. So, welche weiteren Fragen gibt es? So, hier Andreas Neumann fragt, meine Dresdner Ahnen waren ganz normale Arbeiter, wie zum Beispiel Eisendreher oder Löhgerber, ohne eigene Häuser oder sonstiges. Wie hoch schätzen Sie die Chance ein, dass ich etwas über diese in der SLIP finde? Interessante
Also
Frage.
in den Adressbüchern ja auf jeden Fall, ja,
Aha.
denn da sind ja auch die Einwohner also eingetragen. Und darüber hinaus wird es natürlich schwierig. Man müsste also dann schauen, welcher Beruf, also wenn es Eisendreher waren, und man könnte natürlich gucken, ob es also dann Berufsveröffentlichungen gibt, also aus der Zeit, also Berufszeitung oder sowas, ne, oder Verbandszeitung, da könnte dann zufällig was drinnen sein. Aber das ist natürlich erstens, wie gesagt, auch wieder die Suche nach der Nadel im Heuhaufen und zweitens gehört es eben auch dazu, dass man was finden muss in dem Sinne, dass eben was Besonderes passiert sein muss, ja, also oder es sind eben Beförderungen oder so. Also die erste Adresse wäre natürlich erstmal die Adressbücher zunächst, ja.
Und
Und dann
also
kommt es immer noch darauf an, welche Zeit das ist. Also zum Beispiel aus der Zeit 14 bis 18 haben wir zum Beispiel aus der Parochie der Martin-Luther-Kirche haben wir eine Zusammenstellung der Gefallenen. Dort sind auch sehr viele Berichte über die Zeit des Ersten Weltkriegs mit vielen Personennennungen dabei. Also es kommt dann auch immer darauf an, welche Zeit das noch ist, ne? Also zum Beispiel auch aktuell der Erste Weltkrieg, dann die ganzen Regimentsgeschichten, das sind also ja zum Teil auch die normalen Soldaten genannt. Also könnte man fündig werden, aber wie gesagt, ist natürlich immer eine Zeitfrage, eine Suche, der Suche.
okay. Also ich würde sagen, für die Anfrage, Andreas, ganz einfach auch mal Stadtarchiv Dresden mit einbinden. Dort dürfte sich sicherlich dazu auch das ein oder andere finden lassen. So, dann kommt die Frage, gibt es Zeitung kleinerer Orte, wie zum Beispiel die von Hohenstein-Ernstthal digitalisiert?
Also digitalisiert jetzt noch keinesfalls. Also wenn, dann wird das erst gemacht werden in den nächsten Jahren. Ja. Aber wenn es solche Anfragen gibt, dann durchaus an mich, weil wie gesagt, wir starten ja dieses Jahr das Zeitungsdigitalisierungsportal und es kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, welche Zeitungen besonders gewünscht werden. Ja. Also wo die Nachfrage besteht nach Digitalisaten. Denn wir sind ja frei in der Reihenfolge, was wir zuerst digitalisieren. Und wenn wir das wissen, also dort besteht eine konkrete Nachfrage, ist das gut, wenn ich das weiß.
Okay,
Aber
prima.
momentan liegt es noch nicht digital vor. Ja.
Okay, prima. Dankeschön. So, dann weist Christian Spreer darauf hin, bezüglich Rudelsdorf bei Döbeln möchte sich bitte bei Christian Spreer wenden. Also bitte mal nochmal eine Frage an mich schicken und ich verteile dann die E-Mail-Adresse weiter. So entstehen also auch zu so einem Webmeeting schon wieder Kontakte untereinander, die dem einen oder anderen weiterhelfen. Also ein sehr schönes Beispiel, wie auch ein Webmeeting, wenn ich nicht miteinander da sitze, miteinander forschen kann. Also vielen Dank für das Angebot, Christian. So, da es keine weiteren Fragen gibt, wir das Ganze jetzt auch nicht künstlich hinauszögern wollen, bedanke ich mich einerseits nochmal ganz recht herzlich bei Dr. Konstantin Herrmann für seinen Vortrag, für die Zeit, die er sich für uns genommen hat. Bedanke mich natürlich bei allen anwesenden Teilnehmern und beende jetzt das Meeting. Sie erhalten, wie gesagt, noch die Umfragen. Ich möchte Sie ganz herzlich bitten, diese uns zu beantworten, damit wir an der Stelle dann auch für die nächsten Male wieder Hinweise haben, was wir gemeinsam mit Ihnen veranstalten können. Also vielen Dank an der Stelle. Ich bedanke mich für die Teilnahme und wünsche Ihnen einen schönen Abend.